Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 – Reflexe. Mit einer Programmänderung. Die Sendung zum polnischen Regisseur Christian Lupa hören Sie neu am 16. Juli. Heute Reflexe zum Thema Iran. In letzter Zeit erreichten uns aus dem Iran Bilder, die die Welt bewegten. Nach den Wahlen gingen die Menschen auf die Straße, um dafür zu kämpfen, was für uns selbstverständlich ist, um elementare Freiheitsrechte. Darunter fällt auch die Zensur. Die iranische Zensur verhindert, dass der Roman »Der Colonel« von Mahmoud Dolatabadi, des bedeutendsten Gegenwartsautors des Landes, in Teheran erscheinen kann. Inzwischen ist der Colonel als Welterstveröffentlichung auf Deutsch erschienen, und zwar beim Zürcher Unionsverlag. Der Übersetzer ist Bahman Nirumand. Dieser Roman ist ein rabenschwarzes Porträt der iranischen Gesellschaft. Heini Vogler spricht nun mit Bahman Nirumand darüber und über die Person des Autors Mahmoud Dolatabadi. Bahman Nirumand ist selbst Iraner und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland im Exil.
Mahmoud Dolatabadi ist 69 Jahre alt, er lebt in Teheran. Er war Landarbeiter, Handwerker, hat später eine Theaterausbildung absolviert, wurde Schauspieler, schließlich Schriftsteller und Universitätsdozent. Mahmoud Dolatabadi hat ein umfangreiches Werk, aber was im Moment im Vordergrund steht, am 26. Juni ist er nach Deutschland ausgereist. Inwiefern hat das einen politischen Hintergrund? Bahman Nirumand.
Ich glaube nicht, dass das einen unmittelbaren politischen Hintergrund hat. Sein Sohn lebt hier in Deutschland und seine Enkelkinder. Und ich glaube, das ist ein Familienbesuch erst einmal. Und dann ist natürlich jetzt sein Buch, sein Roman, »Der Colonel« herausgekommen und Anlass genug für ihn, auch hier präsent zu sein.
Ich meine, das ist ja bemerkenswert, dieses Buch, an dem er jahrelang geschrieben hat, wie es heißt, kam jetzt erstmals auf Deutsch heraus, nicht in der Originalsprache, nicht in Farsi, nicht auf Persisch und nicht im Iran. Also das ist schon ungewöhnlich, nicht?
Ja, das Manuskript liegt seit geraumer Zeit bei der Zensurbehörde. Sie reagieren nicht, sie lehnen nicht ab, sie sagen aber auch nicht, dass sie die Veröffentlichung erlauben. Es ist einfach eine Hinhaltetaktik, die nervenaufreibend ist, vor allem für den Autor, aber auch für den Verleger. Und wir haben lange gewartet, damit zuerst das Original in der persischen Sprache erscheint und dann die Übersetzung. Aber schließlich haben sich der Autor, auch der Unionsverlag und mit mir zusammen sind wir übereingekommen, dass es dann doch jetzt erscheinen soll, nach so langer Zeit.
Nochmals zurück in den Zusammenhang der Gegenwart, nachdem diese Massenproteste an Schwung verloren haben und so weiter, eine gewisse Ernüchterung hier eingetreten ist, gibt es keine unmittelbare Bedrohung für Mahmoud Dolatabadi als Intellektuellen in seinem Heimatland im Moment?
Doch, eine Bedrohung gibt es schon, und zwar dieselbe, die es für viele Schriftsteller und Künstler und Journalisten gibt, die einfach sich kritisch diesem Regime gegenüber verhalten. Und es sind ja auch zahlreiche Journalisten in diesen Tagen festgenommen worden, auch einige Schriftsteller. Also die Gefahr einer Festnahme besteht schon. Das ist potenziell eine Gefahr, mit dem man jemand wie Dolatabadi oder andere permanent leben müssen im Iran. Das ist ein permanenter Angstzustand, der vielleicht nicht in jedem Augenblick einem bewusst ist, aber das ist immer im Hinterkopf dabei.
Er ist ja schon einmal inhaftiert gewesen, 2 Jahre. Also er hat einschlägige Erfahrung, um das salopp zu sagen. Also das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Ja, er war 2 Jahre lang während der Zeit des Schah-Regimes im Gefängnis, und das sehr Auffallende war, dass er mir erzählt hat, er saß ja, bevor er verhaftet wurde, an einem Roman, an seinem 3000-seitigen Epos Kalidar. Und während dieser 2 Jahre, der hatte ja kein Papier und keinen Stift und hat einfach den Roman im Kopf weitergeschrieben. Und das ist unglaublich, also das ist erstaunenswert.
Er hat sich auch darüber geäußert, kürzlich in einem Interview der Neuen Zürcher Zeitung, welche Qual es auch gewesen sei, diesen Roman, den Colonel, zu schreiben, weil er ja in einem bestimmten Aggregatzustand sein muss und abgesehen davon es sich ja um einen Inhalt handelt, der eigentlich nichts ist als der ständige Tod, der einen bedroht. Das war wahrscheinlich wirklich tatsächlich sehr schwierig.
Ja, es war sehr schwierig. Er hatte noch während der aktuellen Tage der Revolution noch weiter an Kalidar geschrieben und war völlig konzentriert darauf und hat aber offensichtlich, ohne es selbst jetzt sich besonders darum zu kümmern, unter diesen Ereignissen sehr, ich will nicht sagen gelitten, aber die haben ihn, müssen ihn ganz tief beeindruckt haben, obwohl er die meiste Zeit doch in seiner Schreibstube saß. Und dann hat er irgendwann einen Albtraum gehabt, nachdem Kalidar abgeschlossen war. Und er hat mir erzählt, dass er in diesem Albtraum alle diese Figuren, die jetzt im Colonel auftauchen, einfach dort präsent waren. Und zwar so präsent in ihrer ganzen im Detail, so dass er, nachdem er aufwachte, sofort zu schreiben begann. Aber er hat natürlich den Roman immer wieder liegen gelassen und in die Schublade gelegt und dann wieder hervorgeholt. Ich habe ihn gefragt, warum das so lange gedauert hat, 20 Jahre immerhin. Dann hat er mir 2 Gründe genannt. Einmal, dass dieser Roman vermutlich wäre er damals veröffentlicht worden, wahrscheinlich in diesen Turbulenzen der Zeit völlig untergegangen wäre und man einfach wie die Revolution alles sozusagen hinweggewischt hat, wäre dieser Roman wahrscheinlich hinweggewischt worden. Und der zweite Grund war, dass er diesen Roman eigentlich habe immer wieder reifen lassen müssen. So, dass das eben so lange Zeit in Anspruch genommen hat.
Auf jeden Fall zeichnet Mahmoud Dolatabadi ein sehr, sehr düsteres Bild der iranischen Gesellschaft in diesem Roman. Es ist eine Gesellschaft, wo es eigentlich nur noch Verrat und Mord auf allen Ebenen gibt, angefangen von der Keimzelle der Familie bis eben in weitere Kreise der Gesellschaft. Um es ganz kurz zu machen oder ein bisschen abzukürzen, Bachmann-Niroman, was ist für Sie der Kern dieses Romans um den Colonel, einen alten Militär und seine Familie?
Also was mich ungemein beeindruckt hat, waren 2 Dinge. Einmal, dass er mit dem Schicksal dieser Familie des Colonels, also des Colonels und seinen Kindern, einfach sozusagen so tief in das Innere der iranischen Kultur und iranischen Politik, in die Hintergründe einsteigt und sie so zusammenfasst und kompakt präsentiert, das ist unglaublich. Also das ist eine große Kunst nach meiner Auffassung und das ist eine sehr tiefgehende kulturelle Auseinandersetzung oder kritische Auseinandersetzung mit Iran und seiner Kultur und den politischen Ereignissen. So hat das niemand bisher gemacht. Und ich wundere mich auch, dass über diese Zeiten, die doch für jeden Iraner ungemein bewegend waren, nichts Nennenswertes innerhalb der iranischen Literatur entstanden ist. Kein Schriftsteller vom Rang hat das richtig verarbeiten können. Vielleicht waren die Ereignisse zu heftig und zu einschneidend, dass man eben so lange Zeit braucht, um sie zu verarbeiten. Das Zweite, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist die Sprache, die Dolatabadi in diesem Roman verwendet. Das ist eine Sprache, die, obwohl sie die schlimmsten Szenen beschreibt, durch ihre Schönheit alles nachvollziehbar werden lässt. Sogar Szenen, die man eigentlich so normal erzählt, nicht ertragen könnte. Dann ist das eine höchst dramatische Sprache. Also, der ganze Roman ist so spannend, obwohl es sich eigentlich nicht mal um 24 Stunden handelt, die erzählt werden. Das ist also sprachlich hat mich das sehr, sehr beeindruckt.
Ich möchte gleich das aufnehmen. Sie sagen sprachlich hervorragend, auch dramatisch spannend. Es gibt am Anfang gleich zum Auftakt eine Szene. Eines Nachts klopft es an die Tür. Zwei Männer sind da und holen den Colonel ab, wird abgeführt. Es stellt sich dann heraus, dass er seine eigene Tochter Pervane, die umgebracht worden ist, sein eigenes Kind begraben sollte. Und das ist auch gleich die ganze Handlung. Es passiert eigentlich in diesem Roman jetzt an äußerer Handlung nicht mehr, als was um dieses Begräbnis herum eben geschieht. Also er ist bestellt und jetzt kommen die beiden Männer und man hört da Stimmen. Es liest Peter Schröder.
Ja, meine Herren, ich komme ja schon. Nur ein wenig Geduld.
Er fragte nicht, wer da mitten in der Nacht an seine Tür klopfte. Nicht, weil es ihm an Mut fehlte. Nein, das war es nicht. Eine solche Frage konnte ohnehin nichts ändern. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, an einer geschlossenen Tür wurde mitten in der Nacht nie ohne Grund geklopft. Es gibt keinen Ausweg. Tief Atem holen und lieber nicht überlegen, wie viele Zigaretten ich in den letzten 24 Stunden geraucht habe. Festbleiben und jetzt keine Entscheidungen treffen, die völlig undurchführbar wären. Ich muss beim Öffnen der Tür meine Nerven im Zaum halten. Mein unruhiges Atmen könnte als Zeichen der Angst gedeutet werden. Also tief durchatmen und dann mit größter Gelassenheit die Tür öffnen.
Herr Colonel? Ja, meine Herren. Sind Sie es, Herr Colonel? Ja, mein Herr, wer sollte es sonst sein? Warum öffnen Sie nicht die Tür? Sofort, ich werde gleich aufmachen. Ich suche noch den Schlüssel. Hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Aber nein, das ist der Schlüssel für die Truhe. Ich muss gehen und den richtigen Schlüssel suchen. Bitte verzeihen Sie. Es dauert nur noch einen Augenblick.
Wo habe ich ihn bloß hingelegt? Auf den Sims oder auf den Tisch? Ich stecke den Schlüssel doch immer in die Tasche. Für alle Fälle. Seit dem Nachmittag habe ich das Haus nicht verlassen. Brauchte also auch nicht meine feuchten Kleider zu wechseln. Es kann natürlich sein, dass ich den Schlüssel zusammen mit dem Rosenkranz und dem Feuerzeug, dem Benzinfeuerzeug aus Deutschland, das nicht mehr funktioniert, auf dem Sims über dem Kamin neben dem Foto vom alten Colonel gelegt habe. Ja, richtig. Tatsächlich, der Schlüssel lag dort, genau vor den schwarz glänzenden Stiefeln des alten Colonels, neben dem Passbild von Mohammad Tachi, das der für seinen Führerschein hatte machen lassen. Seit mehr als 2 Jahren, vielleicht auch seit 3 Jahren, stand dieses Foto neben den schwarz glänzenden Stiefeln des alten Colonels. Denn der Colonel wollte sich so an den Anblick seines Sohnes gewöhnen. Ja, ich muss mich wieder an den Anblick meiner Kinder gewöhnen. In der Tat war dieser Entschluss aus einem Bedürfnis entstanden, sich vor etwas zu schützen. Er hatte das Foto seines Sohnes in seinem Blickfeld aufgestellt, wie um sich zur Wehr zu setzen, sich zu wappnen gegen etwas, das aus der Tiefe seines Herzens heraus in seinen Schädel eingedrungen war. Solange das Foto Mohammad Tachis vor seinen Augen stand, würde er nicht Gefahr laufen, von Erinnerungen an den Jungen überwältigt zu werden. So hoffte er zumindest. In Wirklichkeit diente der ständige Blick auf das Foto zur Abwehr gegen etwas, das ihn vernichten wollte. Abwehr gegen alles, was ihn bedrohte, war ihm zur Gewohnheit geworden. Es war wie beim Militärmanöver oder im Krieg. Im Krieg erzielen nur Überraschungsangriffe eine vernichtende Wirkung, und wer vorbereitet ist, kann sie erfolgreich abwehren. Wahrscheinlich hatte er mit derselben Absicht das große Foto, das den alten Colonel in voller Gestalt zeigte, über ein halbes Jahrhundert vor Augen gehabt. Und er hatte den Wunsch, ja die Sehnsucht, Auch das Foto seiner Frau unter die Schwertspitze des Colonels in die linke Ecke des Bilderrahmens zu klemmen, um es ständig vor sich zu sehen. Aber ich schaffe es nicht. Und ich kann es immer noch nicht. Das Foto von Père Vernet hingegen stand schon eine Weile unter den Stiefeln des alten Colonels. Er hatte es, nachdem Père Vernet 3 Tage und Nächte nicht nach Hause gekommen war, im rechten Winkel neben dem Foto von Mohammad Tachi platziert. Das war vor 2 Monaten gewesen. Und seither hatte er versucht, sich an den Anblick seiner Tochter zu gewöhnen, auch an das Foto von Masoud, den man Masoud den Kleinen nannte, ja, den Kleinen. Vielleicht, weil er schwarze, buschige Augenbrauen und eine kleine Stirn hatte. Die Kinder hatten ihn den kleinen Wilden genannt.
»Jetzt habe ich den Schlüssel gefunden. Gerade eben habe ich ihn gefunden. Gleich mache ich die Tür auf. Sofort. Seien Sie willkommen. Treten Sie ein. Ich wünsche einen guten Abend.«
Soweit dieser Auszug, diese Auftaktszene aus dem Roman Der Colonel von Mahmoud Dolatabadi. Ich spreche mit dem Übersetzer dieses Romans, der deutsch jetzt zuerst herausgekommen ist und im Iran nicht erscheinen kann, weil dieses Buch unter Zensur liegt. Herr Nirumand, wer ist eigentlich die schlimmste Figur in diesem Roman? Man hat den Eindruck, es seien alle gleich übel, aber es gibt für mich schon eine Figur, die also alles übertrifft, und das ist ein Folterknecht namens Javid. Wie haben Sie es?
Genau, ich denke auch, das ist wirklich die schlimmste Figur, die hier präsentiert wird. Ein Geheimdienstmensch, der viele, viele Gefangene gefoltert hat auf die grausamste Art. Und dann kommt die Revolution, und nach der Revolution versucht die Seiten zu wechseln und wird wieder zum Mitglied des Geheimdienstes. Aber in der Zwischenzeit, das heißt während dieser Übergangszeit, sucht er Flucht bei dem Sohn des Colonels Amir, der ebenfalls zu seinen Gefangenen und zu den gefolterten Gefangenen gehört. Und das ist eine unglaubliche Begegnung, wie die beiden Charaktere beschrieben werden, wie Amir sich nach wie vor von der Autorität des ehemaligen Folterers beeindrucken lässt, obwohl er ihn sofort der Polizei oder den Revolutionären übergeben könnte, schweigt er, sogar duldet er, dass der Hazar Javid seine Schwester verfolgt und möglicherweise diese Schwester umbringt. Das ist unglaublich, diese Szene.
Die Absurdität geht so weit, die kafkaeske Absurdität, dass dieser Folterknecht, dieser Javid, im gleichen Haus dann auch den Amir kontaktiert, mit ihm spricht, wo der Vater auch wohnt. Also alle sind unter einer Decke, alle sind unter dem gleichen Dach vereint. Da haben wir gesprochen davon, die Schwester Père Vernet, eine ganz junge Frau, wird umgebracht. Der jüngste Sohn Massoud des Colonels ist bereits im iranisch-irakischen Krieg dann auch gefallen. Also Tote, wo man hinblickt. Der Amir sagt einmal, ich bin mir selbst ein Rätsel geworden. Ist vielleicht das eine Schlüsselformulierung, oder ist das mehr, muss man das auch kritisch ansehen, dass das Schutzbehauptungen sind, diese Figuren, also dieses Morden, das darf ja nicht ein Rätsel sein letztlich, das sind ja immer Täter da.
Ja, also Amir gehörte der kommunistischen Tudor-Partei an. Er hat dann nach der Revolution, er galt eine Zeit lang als Held und vor allem in der Zeit der Revolution, und nach der Revolution fällt er in einen tiefen Zweifel, weiß nicht mehr, wie seine Ideen sind, ob das, was er bis gestern gedacht hat und wovon er überzeugt war, ob das noch Gültigkeit hat. Eigentlich bewegt er sich am Rande des Wahnsinns. Es ist hier, glaube ich, in dieser Figur wird die Wirkung, die unglaublich tiefgehende Wirkung der großen Niederlage all jener Kräfte kommt zum Vorschein, die in der Revolution mitgemacht haben, die zum Sturz des Schahs beigetragen haben, mit der Hoffnung, eine bessere Gesellschaft, eine offene Gesellschaft zu haben und auf einmal etwas erleben, was man nicht mal im Albtraum hätte erleben können. Also mir persönlich ging es ebenso. Ich habe ja auch an der Revolution teilgenommen und war auch sehr aktiv. Und dieselbe Enttäuschung der Niederlage, das Gefühl der Niederlage habe ich empfunden. Und ich habe Jahre gebraucht, bis ich einigermaßen das wieder in den Griff bekommen konnte.
Man könnte wohl auch sagen, dass die ganze Verzweiflung des Autors selbst Ausdruck ist, die hier eben im Text Gestalt findet. Also das ist ein Konzentrat all der Enttäuschung, die da in diesem Menschen auch steckt als Einzelner.
Ja, und es ist eine sehr scharfe Kritik auch an der Kulturpolitik der islamischen Regierung, weil es hat ja nach der Machtübernahme Ayatollah Khomeinis eine Kulturrevolution, eine sogenannte Kulturrevolution im Iran stattgefunden. Und diese Kulturrevolution hatte zum Ziel, die gesamte Gesellschaft zu islamisieren, vom öffentlichen bis zum privaten Leben. Alles sollte islamisiert werden. Und das hat viel geschadet der iranischen Kultur und diese ganze Vorhaben, die mit Zensur und Unterdrückung, Repressionen begleitet wurden. Das hat unserem Land doch sehr großen Schaden zugefügt, obwohl auf der anderen Seite dieses Regime ist sehr widersprüchlich. Und durch die Widersprüche dieses Regimes hat dann eine neue Phase begonnen. Und auch vielleicht diese Widersprüche haben zu einem größeren Bewusstsein und Selbstbewusstsein des Volkes oder der auch vor allem der Intellektuellen beigetragen.
Es hat den Anschein, wie wenn Mahmoud Dolatabadi im Moment auch völlig desillusioniert wäre, was die Politik betrifft. Er hat in der neuesten Ausgabe der Zeit geschrieben über einen Politiker, den er wählen würde, der dann für kulturelle Freiheit wäre und keine Zensur mehr zuließe und so weiter. Gibt es diesen Politiker überhaupt oder ist das quasi eine Maske, hinter der eben Dolatabadi schreiben muss, wenn er im Iran schreibt?
Nein, diesen Politiker gibt es. Damit ist Mir Hossein Mousavi gemeint, der angeblich gehörte zu den vier Kandidaten, die zugelassen wurden zu der Wahl, und der hatte die größten Chancen und angeblich hat er die Wahl verloren, obwohl man zu Recht von einer eklatanten Fälschung der Wahl spricht.
Glauben Sie, Dolatabadi ist ein Anhänger von Mousavi?
Man kann nicht sagen, er ist ein Anhänger von Mousavi, aber Mousavi hat ja einiges versprochen, was durchaus vernünftig ist und was auch von den Intellektuellen, von Schriftstellern, von Künstlern und so weiter gefordert wird, und das ist die Aufhebung der Zensur, die Freigabe verbotener Zeitungen, die Sicherung der freien Meinungsäußerung. Das sind alles ganz elementare und existenzielle Forderungen für jemand, der geistig arbeitet.
Wie realistisch wäre das? Angenommen, Mousavi hätte die Wahl gewonnen, halten Sie das für sehr realistisch, dass er all diese Postulate für die Zivilgesellschaft hätte umsetzen können?
Ich meine, wenn er all das, was er versprochen hat, durchsetzen wollte, müsste er den Rahmen der Islamischen Republik sprengen. Das würde zumindest eine grundlegende Wandlung der Islamischen Republik, wenn nicht gar ihre Aufhebung bedeuten. Und dazu ist Mousavi nicht der richtige Mann, denn er gehört zu den gestandenen Männern dieses Systems.
Also er ist Teil des Establishments genauso.
Ja, er war 10 Jahre lang Ministerpräsident und während seiner Präsidentschaft sind tausende Menschen auch hingerichtet worden. Und er hat das natürlich nicht alleine zu verantworten. Aber immerhin, wenn er diese Position hat, dann ist er dafür mitverantwortlich.
Was bräuchte es denn, dass eine wirkliche Reformbewegung greifen könnte? Was wäre notwendig?
Ja, also Versuche, dieses System zu reformieren, gibt es ja immer wieder, und die scheitern an dem Widerstand der Konservativen, an dem Widerstand der Radikal-Islamisten. Ich meine, wir haben 8 Jahre lang Khatami-Regime gehabt, Khatami-Regierung gehabt, und er hat, obwohl er es versucht hat, kein einziges Gesetz durchbringen können, das auf wirkliche Reformen ausgerichtet war. Und jetzt sind Millionen haben für Mousavi gestimmt, und die haben es verhindert, also die Machthaber haben es verhindert, durch eine Wahlfälschung, dass er an die Macht kommt. Also ich glaube, es scheint nicht jetzt theoretisch betrachtet, theoretisch ist jedes System nach meiner Auffassung reformierbar, aber in der Praxis scheint mir, dass dieses System entweder aufgelöst werden muss oder einfach wird es so weitergehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ewig so weitergeht.
Mahmoud Dollar-Tabadi selbst hat im selben Artikel, von dem ich gesprochen habe, in der neuesten Ausgabe der Zeit eine seltsame Frage formuliert: Warum stehen so viele Hürden auf dem Weg zur Zivilgesellschaft im Iran? Ist das rhetorisch gemeint oder ist eben das der hoffnungslose Ausdruck der ganzen Situation?
Ich glaube, das ist rhetorisch gemeint. Das ist auch gerichtet an diejenigen, die mit aller Kraft versuchen, die Reformen zu verhindern. Dollar-Tabadi hat den Wunsch nach Reformen und hat aus diesem Grund auch vielleicht Mousavi unterstützt oder für ihn gestimmt. Und das ist ein Appell nach meiner Auffassung an die Herrschenden, an Leuten wie Revolutionsführer Khamenei oder auch den Staatspräsidenten Ahmadinejad, endlich zur Vernunft zu kommen, endlich den Weg zu öffnen für Veränderungen, für die Anpassung an die moderne Zeiten, an die Erfordernisse unserer Welt.
Ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs nochmals den Bogen schließen, kurz schließen. Was heißt das jetzt, wenn Mahmoud Dollar-Tabadi in Deutschland ist? Ist das schon eine Art Exil oder wird es kein Problem sein, dass er zurückfährt, wann er will? Kann er das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also er kann zurückfahren und ich bin davon überzeugt, dass er wieder nach einigen Wochen in seine Heimat zurückkehrt. Denn so ein Schriftsteller, der so mit dem eigenen Volk verbunden ist, dessen Romane sich mit den Fragen und Problemen dieses Volkes beschäftigen, mit dem Leben der Einzelnen, mit dem Leben in der Provinz, in den Städten. Er hat ja so viel darüber geschrieben. Ich glaube, er könnte nicht schreiben, wenn er jetzt plötzlich in einer anderen Gesellschaft leben müsste.
Bahman Nirumand, er ist der Übersetzer des Romans Der Colonel von Mahmoud Dollar-Tabadi. Dieses Buch ist im Unionsverlag erschienen. Gastgeber in dieser Reflexe-Ausgabe war Heini Vogler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.